Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
An diesem frühen Donnerstagabend, auch heute, sind die Proteste im Iran gegen die islamische Diktatur des Landes weitergegangen. Seit 6 Wochen gehen immer wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen. Auslöser war der Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini. Seitdem sollen mindestens 200 weitere Menschen gestorben sein. Und das islamische Herrschaftssystem, das antwortet nämlich wie immer auf Kritik, die zu lange anhält, mit Gewalt und mit Verhaftung. Trotzdem wird immer weiter protestiert. Wir wollen wissen, wie es um die Protestbewegung im Iran steht. Dafür haben wir Ali Fatollah Nejad bei uns. Er ist deutsch-iranischer Politikwissenschaftler. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
An welchem Punkt sind die Proteste gerade?
Iran befindet sich in einem revolutionären Prozess. Und das, was an revolutionären Prozessen definitorisch wichtig ist, ist, dass diese erst einmal schwer vorherzusehen sind. Auch deren Länge ist schwer vorherzusehen. Aber dass wir es mittlerweile nicht mehr um bloße Proteste zu tun haben, ist auch klar. Wir haben eine neue Qualität des Aufstandes. Wir haben einen schichten- und ethnienübergreifenden Aufstand, der auch keine Illusion mehr hat, dass innerhalb der Islamischen Republik eine Reform möglich wäre und deswegen auch sehr eindeutig die Systemfrage stellt.
Revolution, ist das tatsächlich auch der Endpunkt? Anders wird es nicht gehen aus Sicht derjenigen, die da auf die Straße gehen.
Das ist, glaube ich, richtig. Es gibt auf jeden Fall einen Paradigmenwechsel in den Köpfen der Menschen, sowohl im Innen, aber auch im Ausland. Diese Realisierung, dass Reform nichts ist, was man realistischerweise erwarten kann innerhalb der bestehenden Verhältnisse. Es gab ja in den letzten Jahren, aber eher Jahrzehnten, immer wieder Hoffnungen, dass Reformpräsidenten in Iran wirtschaftliche oder politische Reformen zugunsten der Bevölkerungsmehrheit auch durchringen konnten. Aber die Ernüchterung kam sehr schnell, dass die Reformisten genauso wie die Hardliner auch in erster Linie interessiert sind, dass das System weiter besteht und dementsprechend nicht willens sind, wahrhaftige Reformen durchzuführen. Und diese Ernüchterung hat sich immer weiter auch durchgesetzt im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein verschiedener Schichten im Lande. Bereits bei der Unterschicht, bei den landesweiten Protesten, wo es auch zum ersten Mal zu Skandierungen, zu Slogans gegen diese Reformer kam, aber auch bei großen Teilen der Mittelschicht. Das bedeutet, dass die Stoßrichtung einer Revolution klar ist, aber revolutionäre Prozesse sind Prozesse, die schwer vorherzusehen sind.
Und das sind Prozesse, die oft von sehr viel Gewalt gekennzeichnet sind. Und im Iran sehen wir ein islamisches Herrschaftssystem, das seit mehr als 40 Jahren auf Proteste immer wieder mit Gewalt antwortet. Wenn Sie sagen, die da protestieren, die wollen oder die denken, es kann keine Reform mehr geben, wir wollen eine Revolution, muss es dann nicht zwangsläufig auch dort im Iran zu massiver Gewalt kommen?
Diese massive Gewalt haben wir ja schon beobachten können. Sie haben die Zahlen, die von Menschenrechtsorganisationen genannt werden, an Menschen, die schon bereits gestorben sind im Zuge dieser Proteste genannt. 200 oder 300, das ist dann oftmals die Dunkelziffer. Wir haben bestimmt zwischen 12.000 und 20.000 Verhafteten. Wir haben die Androhung der Todesstrafe. Wir haben bereits einige Massaker, die das Regime verübt hat, im kurdischen Teil im Westen des Landes und im sunnitisch-belutschischen Teil im Südosten des Landes. Also die massive Gewalt ist schon da, zu beobachten. Und trotzdem sehen wir eine sehr starke Hartnäckigkeit, dass die Menschen dennoch auf die Straße gehen. Und wir sehen, das Regime nicht in der Lage ist, die verschiedenen Flammen, die in verschiedenen Orten des Landes und von verschiedenen Gruppen auch immer wieder angezündet werden, diese vollends zum Löschen zu bringen.
Trotzdem ist das islamische Regime nach wie vor an der Macht. Wo ist aus Ihrer Sicht ein Kipppunkt?
Ich glaube, zwei Sachen sollte man beobachten, die potenzielle Gamechanger werden könnten. Zum einen ist es die Arbeiterklasse und Streiks. Zum zweiten ist es Risse innerhalb des Sicherheitsapparates. Wir haben von Seiten der Arbeiterklasse gesehen, dass es bereits einige Streiks gibt in wichtigen Sektoren der Wirtschaft, also der Erdöl-, Erdgasindustrie, der petrochemischen Industrie. Also da ist einiges in Bewegung innerhalb der Arbeiterbewegung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Streiks der Arbeiterbewegung im Erdölsektor ausschlaggebend waren, auch bei der Revolution von 1979 gegen den Schah. Das müsste man also weiterhin beobachten, inwieweit es zu noch stärkeren Streiks in wichtigen Sektoren der Wirtschaft kommt. Mhm. Iran hat eine diversifizierte Wirtschaft mittlerweile, aber die Staatseinnahmen sind zu einem großen Teil noch abhängig von den Energieexporten. Und zum anderen muss man schauen, inwieweit es zu Rissen kommt im Sicherheitsapparat. Es gibt eine sozioökonomische Kluft innerhalb des Sicherheitsapparats, was zu Rissen führen kann, sodass dann die Soldaten, die sie leiden auch an einer Inflationsrate, die bei 55% ist, an einer sozioökonomischen Misere, die immer tiefer wird innerhalb eines Systems, das oligarchisch ist. Und da sind die Generäle der Revolutionsgarden auch wirtschaftlich große Akteure, die auch über ökonomische Imperien verfügen. Also diese sozioökonomische Kluft ist eine Quelle von sozialer Frustration. Hinzu kommt das Politische, sprich die Frage, bis wann der Sicherheitsapparat auf Menschen schießt, auch vor dem Hintergrund, dass die gesellschaftliche Basis beispiellos ist. Und das bedeutet, dass man auch früher oder später natürlich vielleicht auf eigene Familienangehörige oder Freunde und Bekannte zu schießen hat. Das sind Konfliktlinien, die es bereits vorsichtig zu erkennen gibt und die man auch weiterhin beobachten muss.
Aber da gibt es dann auch für einige viel zu verteidigen. Sie haben gerade schon die Revolutionsgarde angesprochen. Da kann man immer wieder lesen, da sind die führenden Kräfte so eng mittlerweile mit der iranischen Wirtschaft verbunden, die müssen auf Gedeih und Verderb an der Macht bleiben wollen. Stimmt das?
Das stimmt. Die gesamte Elite in Iran steht mit dem Rücken zur Wand. Deswegen auch die äußerste Brutalität, mit der sie vorgehen. Aber innerhalb dieser Organisationen, die vielleicht von außen monolithisch aussehen, gibt es Konfliktpotenzial, die ich gerade skizziert habe beispielsweise. Und da ist nicht auszuschließen, dass da auch früher oder später etwas ausbricht.
Was auch immer wieder erwähnt wird in diesen Wochen, Herr Fatollah-Nejad, ist das Alter des Revolutionsführers Khamenei. Der ist mittlerweile 83 Jahre alt. Es gibt Berichte, dass er schwer krank sein soll und dass es dann natürlich schon darum geht, wer ihm nachfolgen soll. Und dass es da natürlich innerhalb der islamischen Führung darum geht, wer am meisten Härte zeigen kann. Das spricht nicht für die Menschen, die auf die Straße gehen, oder?
Die Nachfolgefrage ist eine Frage, die schon seit Jahren diskutiert wird. Egal, wir werden es früher oder später auf jeden Fall mit einem Iran nach Khamenei zu tun haben. Innerhalb eines solchen Irans kann es durchaus sein, dass die Revolutionsgarden versuchen, ihre Dominanz, die sie im wirtschaftlichen, politischen, geheimdienstlichen und sonstigen Bereichen haben, überzuretten. Das wird ihnen wahrscheinlich auch gelingen, sodass dann Iran weiterhin auch eine de facto Militärdiktatur bleiben wird, wo vielleicht der ideologische Mix zwischen Islamismus und Nationalismus eher zugunsten des Letzteren verändert wird. Aber auch ein Iran unter einer direkteren Herrschaft der Revolutionsgarden wird nicht in der Lage sein, die Grundbedürfnisse der Menschen zu lindern, egal ob in Bezug auf politische Freiheiten oder wirtschaftliches Überleben. Also denke ich auch, dass mit einem Iran nach Khamenei dieser revolutionäre Prozess auch weitergehen wird.
Ali Fatollah-Nejad ist das hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Er ist deutsch-iranischer Politikwissenschaftler und wir haben über die Proteste im Iran gesprochen und was sie für das Land bedeuten. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.